Wir sprechen heute mit Max Kaiser. Er ist nicht nur Gründer von Schneestern, die Snowboardanlagen, Actionsportanlagen bauen, sondern auch der Initiator des Grundwerks in Dachau und dadurch natürlich ein ganz spannender Gesprächspartner, wenn es darum geht, wie kommt man eigentlich darauf, ein Gründerzentrum im Outback von München zu bauen und zu gründen. Und er spricht sehr offen darüber, was er für Wachstumsschmerzen in seinem Startup hatte und in seinem Business hatte und wie daraus einfach die coole Idee entstanden ist, das Grundwerk zu gründen. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Grundwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Meine erste Frage wie immer an dich, Max, ist: Was war dein erster Job und was hast du da gelernt?
Tatsächlich, glaube ich, sehr spannend. Es hat zwei Jobs sozusagen gegeben. Ich habe da immer schon unterschieden zwischen Dingen, die ich getan habe, um Geld zu verdienen, und Dingen, die ich einfach getan habe, weil ich Spaß hatte. Also mein erster Job, um Geld zu verdienen, war Rasenmähen, und das gar nicht so wenig. Und mein erster Job, wenn man so will, den ich einfach der Spaß gemacht habe, ich habe sehr früh angefangen, eine Faszination für Bagger, Baumaschinen und sowas zu haben. Und ich habe damals mit 8 oder 9 Jahren, haben wir im Garten vom Elternhaus einen Teich gebaggert. Und da hatte sich mein Vater einen Bagger ausgeliehen und ist überhaupt nicht mit dem Ding zurechtgekommen. Und als er das erste Mal aus dem Bagger ausgestiegen ist, bin ich als 8-jähriger Pimpf da eingestiegen. Und nach 5 Minuten ging das vorwärts und der Papa hat den Bagger nie wieder betreten und ich habe den Teich gebaggert.
Und da ist deine Liebe für große Maschinen entstanden.
Da ist auf jeden Fall meine Liebe für große Maschinen zumindest sehr konkret geworden und hat sich da manifestiert. Die war irgendwie vorher, glaube ich, schon immer da.
Und was hast du dann danach gemacht? Erzähl doch mal ein bisschen so über deinen Werdegang.
Naja, ich habe klassisch hier in Dachau mein Abi gemacht, war immer so ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein unauffälliger Schüler im Wesentlichen, zumindest meine Eigenwahrnehmung. Ich habe jetzt nie mich wahnsinnig reingehängt und wahnsinnig viel dafür gelernt. Ich hatte meine Fächer, die mir Spaß gemacht haben, da ist es mir weitestgehend leicht gefallen. Ich hatte aber auch Französisch oder ja, eben ein, zwei Fächer, mit denen ich eher gekämpft habe, und habe eigentlich schon immer sehr gerne sehr viel Aktivität gemacht. Also das war, Schulfreunde von mir haben mir gesagt, Max, sein Hobby ist Dinge tun. Also das war einfach irgendwie immer schon so eine gewisse Triebfeder da, die mich angetrieben hat. Ich habe dann tatsächlich viele so Stationen durchlaufen, die mich einfach zu der Zeitpunkt interessiert haben. Ich habe auf einem Bauernhof 3 Saisonen lang mitgeholfen als Erntehelfer, zum Traktorfahren, Pflügen, alles, was da so daherkam. Ich habe ja immer mal wieder im Freundeskreis auch ausgeholfen, wenn irgendwo der Garten umgebaut wurde, Bäume gefällt. Es hat mich, also so handwerkliche Arbeit hat mich immer irgendwie total fasziniert. Und ja, und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, so gut, Abi, das wird funktionieren, das passt. Und dann war, ja, so die Studiumwahl war, sage ich mal, sehr, sehr unkonkret. Ich wusste nicht so richtig was. Ich wusste so, was mich ein bisschen interessiert. So aus Elternseite gab es auch so ein paar, ja, Presets, und dann ist es einfach BWL geworden, weil ich gesagt habe, so, das passt überall mal hin, und ging dann da eigentlich ähnlich weiter. Hab das Studium, ohne jetzt richtig mich da reinzuknien oder richtig viel Zeit da reinzustecken, durchgezogen, und hatte aber auch da in der Zeit schon, also ich habe direkt mit 18 damals mein erstes Gewerbe angemeldet und habe eben das frühere Rasenmähen professionalisiert im Sinne von so einem kleinen Hausmeisterservice. Also für diverse Nachbarn Hecken geschnitten, Garten gepflegt, Bäume geschnitten, und diese Mischung aus draußen arbeiten und Technik und Natur, die war irgendwie immer schon sehr faszinierend.
Das hat dich ja auch so ein bisschen dahin geleitet zu der ersten großen Gründung, die dann nach dem Studium kam,
genau,
oder?
Das war tatsächlich dann so die Mischung. Ich habe während dem Studium eigentlich schon immer ich habe mein Studium schwerpunktmäßig auf das Sommersemester verlagert, weil im Wintersemester bin ich meiner Freeski-Karriere nachgegangen und war eigentlich 100, 110 Tage jedes Jahr auf dem Ski gestanden. Und daraus ist tatsächlich dann die erste Firma mit entstanden, Firma Schneestern, wo wir eben diese Wintersportanlagen, die damals so gerade aufgekommen sind, also sprich nicht die flache Piste, sondern eben die Sprungschanzen, die Rails, die Boxen, Halfpipes. Und das habe ich sehr intensiv 5 Saisonen lang betrieben, als ja Profi-Athlet kann man es nicht wirklich nennen, aber wir haben halt ein Reisebudget und Materialsponsoring gehabt und sind halt dann da in den europäischen Wettkämpfen und so ein bisschen rumgefahren. War eine sehr, sehr coole Zeit. Und ja, und direkt sozusagen in dieser Zeit habe ich auch meinen späteren Kompagnon kennengelernt, den Dirk, der eben mit mir dann auch im Atomic Freestyle Team gefahren ist. Und so kam dann eigentlich auch die Idee zustande, dass wir gesehen haben, so der Sport wächst und wird größer und größer, aber die Qualität der Anlagen für diesen Sport, die ist nicht da. Es gab wenige Cracks aus der Szene, die dann angefangen haben, Anlagen zu bauen, aber halt eben immer auch nur für den Anspruch für die Profiliga oder für die Top-Athleten. Und die sämtliche anderen Gäste im Skigebiet sind da eigentlich erstmal durchs Raster gefallen. Ja, und das war dann eigentlich so direkt nach Ende Studium. Dirk, der Ingenieur, ich, der BWLer, haben gesagt, ja, dann lass das doch mal gescheit machen. Und so ging das los.
Also was muss ich mir vorstellen, wer waren dann eure Kunden? Wer hat euch engagiert, solche Anlagen zu bauen?
Unsere Kunden waren überwiegend Skigebiete, die ja letztendlich die Pisten betreiben und unterhalten und die dann auch diese Snowparks in dem Sinne natürlich anbieten als Teil ihrer gesamten Leistung. Es ist relativ schnell oder zeitgleich eigentlich das Thema Event-Business mit entstanden, wo dann eben solche Events nicht für den normalen Gast das ganze Jahr im Skigebiet, sondern eben nur für eine Veranstaltung, Weltcup, große Sprünge, was auch immer, in einem Stadion oder irgendwo entstanden sind. Und so hat sich das eigentlich dann von Anfang an parallel entwickelt. Und ja, es war an sich eine wahnsinnig spannende Zeit. Wir waren beide ja gerade 26 oder so und hatten eigentlich wenig bis keine Erfahrung, was uns da jetzt erwartet. Ich hatte meine Hausmeister-Selbstständigkeit, aber da hatte ich nie mit Personal oder mit irgendwas groß zu tun. Aber so ein paar Grundlagen waren da. Ja, und im Endeffekt, also mein Traum oder meine Vorstellung war immer so, ja, also wenn wir es so bis kurz vor der Rente irgendwie auf 10 Mitarbeiter geschafft haben, dann haben wir alles erreicht, was irgendwie möglich ist.
Und am Anfang habt ihr das aber hauptsächlich wahrscheinlich mit Saisonarbeitern oder?
Genau, also das ist im Endeffekt losgelaufen, vielleicht ein roter Faden, der sich hier auch schon wieder ein bisschen zeigt. Es hat immer so eine extrem hohe Triebfeder aus Leidenschaftsprojekten bei mir gegeben, warum ich etwas angefangen habe. Und das war halt in dem Fall, es war mein Sport, es war meine Leidenschaft, es musste irgendwie besser gehen. Wir haben das tatsächlich angefangen, also Dirk und ich sozusagen in Vollzeit, haben uns da dahinter geklemmt und gesagt, okay, wir starten jetzt, jeder bringt ein bisschen Geld mit und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Und das war am Anfang eben mit Saisonkräften, aber auch ganz viel aus dem Freundeskreis und aus dem Umfeld, halt irgendwie Leute, die das mit unterstützt haben, mitgeholfen haben und die sich halt ein paar Euro dazu verdient haben, um uns da zu helfen. Ja. Und es hat sich dann aber wahnsinnig schnell eigentlich professionalisiert. Also wie gesagt, es hat nicht mal 1,5 Jahre gedauert, bis wir diese 10 Mitarbeiter, die ich irgendwann mal kurz vor meiner Rente gesehen haben, schon auf dem Lohnzettel hatten. Und die ersten Jahre waren unglaublich spannend und unglaublich, ja, natürlich auch herausfordernd, aber mit die Herausforderung an sich habe ich nie als solche groß wahrgenommen, weil es war immer noch sehr geprägt von dieser ganzen Leidenschaft für das Thema. Es war unglaublich abwechslungsreich. Wir waren am Montag auf dem Gletscher, am Dienstag dort, am Mittwoch wieder in der Werkstatt, haben irgendwelche Sachen gebaut und geschweißt. Ein 16-Stunden-Tag ist mir da vorgekommen wie Urlaub. Also das war einfach, das war nie eine Anstrengung dahinter.
Weil es auch deine Leidenschaften waren, ne? Es war die Kombination, ja. Also genau. Die großen Maschinen, das Skifahren, ja, da war alles dabei. Ja, super.
Und aber auch damals hat sich schon diese Mischung gezeigt von, okay, am Mittwoch in der Früh sitze ich mit dem Steuerberater zusammen, mache irgendwelche betriebswirtschaftlichen Auswertungen und am Mittwochnachmittag stehe ich wieder im Blaumann in der Werkstatt und schweiße irgendwelche Teile zusammen. Das ist mir so ein bisschen bis heute geblieben. Ja, und das Spannende war dann eigentlich, dass wir wahnsinnig schnell gewachsen sind, hatten dann in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien erste Projekte und relativ schnell auch halt einfach viel mehr Personal. Und ich sage jetzt mal so, wahrgenommen habe ich die großen Themen oder die großen Probleme dann so ab 40, 50 Mitarbeitern, wo ich gesagt habe, so, ich hatte nie ein Konzept von Führung in meinem Kopf, wie das denn ausschaut. Für mich war so, ja gut, ich bin der Chef und ich verteile die Aufgaben und die Mitarbeiter freuen sich, dass sie was zu tun haben und kommen mit Ergebnissen zurück. Das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert, bis wir halt irgendwie, sagen wir mal, diese 10, 20 Mitarbeiter, sagen wir mal, ab 20 Mitarbeitern überschritten hatten. Bis dahin war das natürlich auch ein reiner, wir waren ja eigentlich alle mehr befreundet, als es eine rein professionelle Beziehung war. Und da hat es noch gut funktioniert.
Wann war das ungefähr? So von der Jahre, also wie viele Jahre waren
wir drin?
Ja, ich würde
sagen, so 6, 7 Jahre nach dem Start waren wir dann so roundabout, haben wir diese 50 Mitarbeiterhürde relativ schnell dann gerissen. Und da muss ich sagen, habe ich so das erste Mal gemerkt, dass mir dass ich nicht mehr das Handwerkszeug dafür hatte. Also ich habe das immer so für mich versinnbildlicht. Ich bin halt so aus Studium und meinen Jobs davor und sowas mit so einer Handwerker-Werkzeugkiste losgelaufen und habe für alle Probleme, die so des Weges kamen, irgendwie einen Werkzeugschraubenschlüssel da drin gehabt. Und plötzlich ging es um psychologische Themen, Personalführung, Mitarbeiter, die irgendwie ihre eigenen Probleme von zu Hause mit in die Arbeit gebracht haben und dort für mich im ersten Denkansatz überhaupt gar keine Berechtigung hatten, so nach dem Motto, ja, das ist dein Kram, den lässt du gefälligst zu Hause. Und wenn du hier in der Früh um 8 zur Tür reinkommst, dann hast du zu funktionieren. War aber nicht so. Und daraus ist dann relativ schnell, erstmal ist eine riesige Überforderung daraus entstanden. Es kommen 1000 Probleme und egal sozusagen mit welchem Werkzeug ich versuche, das zu fixen, ist keine Besserung in Sicht. Und das ist dann halt im ersten Ansatz darin gegipfelt, dass ich halt, wenn 16 Stunden nicht gereicht haben, 18 Stunden oder 20 Stunden gearbeitet habe. Aber man hat dann schon relativ schnell gesehen, dass es ein strukturelles Problem ist. Also sprich, ich die Probleme, die da auf mich zukommen, gar nicht habe kommen sehen, gar nicht habe benennen können im Vorfeld und auch gar nicht erwartet habe. Und das war dann schon eine schwierige Zeit. Das war dann auch eine Zeit, wo man ganz klar gesagt hat, oder wo ich ganz klar festgestellt habe, da ist es dann eben, dann ist der 12- oder der 14-Stunden-Tag tatsächlich anstrengend geworden. Da war ich teilweise Mittag schon platt und habe mir nur gedacht, boah, wie soll ich jetzt den zweite Tageshälfte schaffen? Ich habe keine Effektivität mehr wahrgenommen in dem, was ich tue. Ich habe zwar viel Zeit reingesteckt, aber es kam kein brauchbares oder für mich zufriedenstellendes Ergebnis mehr raus. Und das war dann tatsächlich eigentlich die zweite Hälfte meiner Zeit bei Schneestern, was ja in Summe 12 Jahre waren, war eigentlich geprägt von diesem Hinterherlaufen. Die Firma hatte so eine gewisse Eigendynamik und natürlich mein Kompagnon, der Dirk, hatte halt auch immer Gas gegeben, neue Projekte angeschleppt, noch mehr Projekte, noch mehr Leute und noch mehr Themen auch. Wir sind dann relativ schnell auch thematisch gewachsen, raus aus dem Schnee, Bike, Wakeboard, Skate. Und da habe ich dann einfach mehr und mehr gemerkt, dass ich gar nicht meine operative Tätigkeit schaffe und gleichzeitig diese Weiterbildung und dieses Einarbeiten in diese neuen Aufgaben oder in diese neuen Skills, die ich plötzlich gebraucht habe. Es war dann einfach eine riesen Doppelbelastung und ja, letztendlich haben wir uns dann da nach über 12 Jahren auseinanderdividiert, weil ich einfach gemerkt habe, komme ich nicht mehr auf den Stand, dass ich die Arbeit ableisten kann und die ganzen neuen Herausforderungen gleichzeitig gemanagt bekomme. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass es mir weniger, also je größer das Ganze wurde, desto weniger Spaß hat es mir gemacht, weil ich einfach nicht mehr an dem eigentlichen Projekt, an dem eigentlichen Thema dran war.
Das zeigt ja absolut, wie sich ein Job verändert. Gerade wenn man eine Idee hat und startet, dann ist das so das eigene Baby. Und natürlich ist es am Anfang super viel hands-on. Man macht die Sachen selbst, weil man hat einfach keine Leute und man muss alles selbst machen. Und das war ja genau das, was ja auch total Spaß gemacht hat. Und was deinen Neigungen ja auch absolut entsprach, ne? Also draußen im Schnee, die mit den großen Maschinen die Pisten da hin und her schieben, den Schnee hin und her schaufeln. Das waren wahrscheinlich genau deine Leidenschaften. Und dann ändert sich einfach der Arbeitsalltag, ne? Es ist dann viel mehr People-Management, es ist Zahlenarbeit. Ich weiß, du liebst Zahlenarbeit, also deshalb ist das war wahrscheinlich keine große Herausforderung für dich, aber der Anteil wurde wahrscheinlich mehr daran und der Ausgleich, den du sonst wahrscheinlich über die Zeit draußen und am Schrauben und direkt mithelfen gemacht hast, war ja eben für dich der Ausgleich zu der...
Es war vor allem die Abwechslung war nicht mehr da. Also das ist was ich bin halt einfach auch so ein bisschen so ein ich brauche viele verschiedene Dinge und Inputs. Und das hat nicht mehr funktioniert. Ich bin halt dann 36 Stunden, also 3 Tage und jeden Tag 14 Stunden irgendwie an Jahresabschluss gesessen und habe nur noch Zahlen von links nach rechts bewegt. Und da war dann einfach wie bei allem sind wir so schön, die Dosis macht das Gift. Und gleichzeitig habe ich halt von unseren Projekten draußen nicht mehr viel mitgekriegt, außer halt, okay, da haben sie wieder was angefahren, da ist eine Schneekanone platt gefahren worden, da ist ein Auto kaputt und habe halt dann wieder die Schäden mit Versicherung und Co. abgewickelt. Also das war eine spannende Zeit. Ich sage mal so, das ist im Konzern, sagt man glaube ich so, die klassische Beförderungsfalle. Jemand, der in seinem Job, seiner Fachkraftrolle oder wie auch immer sie aussieht, genau, sehr, sehr gut ist, der wird so lange befördert, bis er irgendwann so weit in der Managementstruktur nach oben gerutscht ist, dass er mit seinen Skills, die er bisher hatte, die neuen Aufgaben gar nicht mehr, also dass ihm die gar nichts bringen vor allem, dass er völlig andere Skills braucht. Und dann eigentlich hängen die Leute ja oft, also zumindest das war so meine Analyse der Situation, hängen die Leute dann oft in dieser Beförderungsfalle fest, weil sie sich A, nicht eingestehen wollen. Sie sagen, boah, ich muss einen Schritt zurückgehen, das ist nicht meine Welt. Und machen dann aber eigentlich sozusagen die zweite Berufskarrierehälfte einen Job, den sie gar nicht mehr mögen oder der sie auch nicht erfüllt, aber einfach, weil man halt sagt, ja, einen Schritt zurück, das ist ja quasi ein Eingeständnis, dass ich es nicht kann, mache ich nicht. Ich war da dann ganz klar, das relativ schnell gemerkt, so der Schmerz wurde irgendwann so groß, ich habe gesagt, nee, egal was danach kommt und wenn ich wieder Rasen mähe, aber das hat schon mal funktioniert, dann mache ich das. Und dann haben wir das Ganze damals auseinanderdividiert, was aber auch ein langer, schwieriger Prozess war, über 2,5 Jahre haben wir da gebraucht. Und es ist letzten Endes, wenn du 12 Jahre zusammen so eine Firma aufbaust, das ist wie eine Ehe. Nur, dass es noch um mehr Geld geht, um mehr Verantwortlichkeiten. Du hast vielleicht keine Kinder, aber du hast einen Haufen Mitarbeiter. Und das war ein sehr schwieriger Prozess. Aber letzten Endes haben wir es einigermaßen hingekriegt. Und ja, und tatsächlich aus dieser Lernkurve der zweiten Hälfte Schneestern und aber auch aus diesem Abnabelungsprozess und diesem Neuorientieren ist dann die ersten Ideen, die Grundzüge zu diesem Thema Gründerzentrum entstanden. Bin damals raus und habe gesagt, gut, ich habe jetzt Gott sei Dank genug finanziellen Puffer, um nicht sofort wieder mich in die nächste Arbeit zu stürzen, um meine Miete zu bezahlen. Und habe gesagt, so jetzt machst du mal ein Jahr, hältst du mal inne und reflektierst und guckst und testest einfach nur mal. Also versuch verschiedene Jobs, Profile, Tätigkeiten einfach mal kennenzulernen. Und was mir aber damals schon sofort im Kopf war, ist das Thema, diese Sinnstiftung aus dem Weitergeben von meinem Wissen. Und wenn es nur meine Erfahrungen waren, dass es so, wie ich es probiert habe, vielleicht nicht funktioniert hat oder nicht so richtig funktioniert hat. Und das war dann tatsächlich eine der ersten Events, wo ich einfach mal so reingeschnuppert habe, war vom Gate München, von der TU. Einfach so eine Informationsveranstaltung zum Thema, ich glaube sogar Finanzierung von Tech-Startup-Themen. Habe ich mich einfach mal angemeldet. Und da habe ich damals den Robert vom Berg 1 kennengelernt, der mittlerweile das ja als Geschäftsführer macht. Und haben uns einfach ausgetauscht und dann habe ich ihm mal so ein bisschen meine Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, ja, alles super, kommst du zu uns als Mentor? Kannst du quasi die Startups unterstützen? Und ich, wie, was Mentor? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung von nichts. Und ja, wenige Wochen später war ich dann im Berg 1, habe mir das mal live angeschaut und habe mich da einfach mal als Mentor eingetragen. Und daraus ist dann relativ schnell eine Begeisterung entstanden, wo ich gesagt habe, so, wow, wie schnell und wie produktiv und vor allem mit welcher Leichtigkeit, die mir ja in meiner zweiten Hälfte bei Schneestern sehr abhandengekommen ist, mit welcher Leichtigkeit die Startups da wachsen und sich entwickeln, weil sie einfach an dem Mittagstisch mit 10 anderen Programmierern oder HRern oder was auch immer, also einfach alle Kompetenzen und Kapazitäten sind ja, wenn 100 Startups in einem Gebäude sind, sind ja alle einmal, ist jede Kapazität einmal da und mindestens einmal gut da. Das hat mich total inspiriert, zu sagen, boah, das ist wie Gründen sein sollte. Es ist ja schon hart genug, aber man muss es ja nicht unnötig schwieriger machen, als es eh schon ist, weil der Markt und die Mitarbeiter werden dich genug challengen. Aber dass du an Verwaltungsauflagen, an irgendwelchen Steuernachzahlungen oder eben halt an irgendwelchen Führungsdefiziten scheiterst, das ist alles lösbar, muss nicht sein. Ja, und so ist die Reise dann eigentlich weitergegangen. Ich habe dann 2 oder 3 Jahre als Mentor im Werk 1 immer wieder Startups unterstützt und fand es sehr, sehr spannend, auch zu sehen, dann doch einige Tech-Startups unterstützt, mit welch banalen Dingen denen geholfen war. Also wie gesagt, da sitzen jetzt Top-Programmierer, Coder, die Dinge können, die ich nicht mal nachvollziehen kann. Und die haben Probleme, ihre Aufgaben zu organisieren im Sinne von einem Prozessmanagement oder wie verteilen wir die Aufgaben und wie tracken wir, wer was gemacht hat. Und wie dankbar die dann auch waren, wenn ich einfach nur denen einen eintägigen Crashkurs zum Thema, okay, wie manage ich meine Projekte mit Asana? Und dann waren die happy wie Schnitzel und sind aber auch dann in den nächsten 6 Monaten irgendwie 3-mal so groß geworden im Team. Und ja, und das dieser ganzen Thematik war natürlich dann, da war die Sinnstiftung auf einmal für mich wieder da und drin. Und dann kam Corona irgendwann.
Und dann hast du gedacht, du gründest mal ein Gründerzentrum in Dachau.
Also es kam noch ein Schritt zuvor, dann kam mit dem Corona-Lockdown, da sind natürlich viele meiner sonstigen Projekte auf Eis gelegen und es war einfach viel weniger Möglichkeiten, was zu tun. Und dann habe ich halt einfach in einem langen Abend mal angefangen zu googeln und zu recherchieren, was es eigentlich in unserem schönen Dachauer Landkreis so für Gründeranlaufstellen gibt. Und ich habe so, ja, wie wäre es denn jetzt gewesen, wenn ich hier nicht im Allgäu die erste Firma gestartet hätte, sondern hier hätte ich hier irgendwie eine Anlaufstelle gehabt. Was war da? Ja, ein riesengroßer weißer Fleck von der Ortsgrenze München bis raus nach Aichach, wo ich einfach gar nichts gefunden habe. Und dann bin ich da halt einfach, ist diese Idee gereift. Dann bin ich wieder beim Robert in München gesessen vom Berg 1 und habe mit dem mal gesprochen und gesagt, du, wie läuft denn das hier? Wer finanziert das? Wie wird sowas betrieben? Und so ging das eigentlich los mit den ersten Ideen, bis hin zu dem Punkt, dass ich irgendwann einen Stadtratsbeschluss gefunden habe, der, glaube ich, 2018 oder so getroffen wurde von Dachauer Stadträten. Es soll ein Gründerzentrum in Dachau geben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wo ist es denn? Und so ging das eigentlich dann konkret los, dass ich gesagt habe, ja, jetzt mit dem, was ich jetzt an Recherchearbeit von den anderen Gründerzentren zusammengetragen habe, wie so ein Gründerzentrum aussehen könnte, habe ich das einfach mal in einen Finanzplan gepackt oder einen kleinen Businessplan und gesagt, okay, wie viel Geld bräuchte es denn für eine wirklich kleine lokale Version? Und bin damit zur Wirtschaftsförderung gelaufen. Und ja, und das war dann eigentlich recht spannend, weil der Herr Danzer, der damals da frisch angefangen hatte, das Thema sofort aufgepickt hat und mit mir an dem Thema gearbeitet hat. Und ja, und dann hat es, glaube ich, kein dreiviertel Jahr von da weg ungefähr gedauert, bis auch dann eben Landkreis und im Stadt entsprechende Beschlüsse vorbereitet wurden und dann letztendlich auch getroffen wurden. Ja.
So ist das Gründerzentrum.
So ist das Gründerzentrum entstanden. Tatsächlich ist es mir im Nachhinein erst auch wirklich aufgefallen, wie analog es ist. Das, wir gründen ein Gründerzentrum. Es ist genau eine Startup-Story wieder.
Absolut.
Es ist der gleiche Prozess. Es ist das Sortieren, Markt ausloten am Anfang. Wer braucht's? Was brauchen die Leute? Wie kann man es monetarisieren? Und so weiter. Und ja, also insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir es jetzt stehen haben, dass es läuft, dass es so gut angenommen wird, dass die Büros vermietet sind und hier einfach ein lebendiger Austausch stattfindet, genauso wie ich mir das vorstelle.
Du hast ja eben beschrieben, wie es im Werk 1 ist mit so vielen Gründern am Mittagstisch und das ist exakt das, was hier auch passiert. Wir sind jetzt keine 50 Startups, aber immerhin sind wir 15, glaube ich, die hier allein die Büros haben. Und wenn wir mittags zusammensitzen, ist das immer ein Austausch untereinander. Und manche sind natürlich schon weiter, sind schon eher vielleicht in der Wachstumsphase. Andere sind wirklich noch bei den ersten Gründungsthemen. Wie definiere ich Zielgruppe? Wie spreche ich meine Zielgruppe an? Wie komme ich an meine Zielgruppe dran? Und dann können natürlich die schon wachsen und da über den ersten Schritt schon hinaus sind, natürlich super wieder mithelfen und sagen, ja, ich habe so gemacht, wird dir das auch helfen? Oder ich habe da jemanden, der hat mir geholfen, soll ich mal eine Verbindung herstellen? Und das sind ja genau die wirklich interessanten Gespräche, die tatsächlich beim Kaffee passieren oder beim Mittagessen. Und wo man ohne viel, also sonst, wenn man alleine unterwegs ist, würde man recherchieren im Internet, würde auch irgendwas finden, aber die Recherche alleine dauert schon so ewig lange. Und das ist das Tolle, was dann hier halt einfach so zwischen Tür und Angel eigentlich passiert, ne?
Also das ist genau das, was mir auch im Nachhinein, wo ich ganz klar sagen kann, was hat mir im Allgäu bei meiner Gründung damals so gefehlt? Genau das. Ich hatte zwei Kumpels, mit denen ich zweimal die Woche beim Biken war. Der eine war Mechaniker in einer Hubschrauberwerft und der andere war Vertriebler in einer Verpackungsfirma. Egal welches Problem ich denen aus meinem beruflichen Alltag mitgebracht habe und man so das nebenbei besprochen hat, da war seltenst bis gar nie ein Lösungsansatz drin, wo ich sage, der hätte mir weitergeholfen, weil deren Aufgaben sind viel kleinteiliger und viel spezialisierter in dem Bereich, was sie tun. Und die Sorgen und Nöte, die ich hatte, die haben die eigentlich in ihrem beruflichen Alltag nie gehabt. Das heißt, der Austausch war zwar schön, wir sind zusammen auf dem Rad gesessen, aber es hat mir im beruflichen Sinne wenig gebracht. Und das ist eigentlich das, es bringt dir nur was, dich mit Leuten auszutauschen, die eine ähnliche Challenge schon haben, noch vor sich haben oder schon hinter sich haben, damit du selber da was für dich rausziehen kannst. Und das ist einfach der Punkt, das lernst du nur in einem Gründerzentrum oder das schaffst du nur in einem Gründerzentrum, wo eben die Leute auf die gleiche Reise gegangen sind. Ja, letztendlich, man sieht es ja jetzt hier. Ich finde es immer wieder erfrischend und schön, dass es jetzt solche Formen hier annimmt. Die Arbeit ist daran sicher noch lange nicht vorbei. Ich meine, das weißt du, das weiß ich, dass wir da jede Woche und jeden Monat wieder mit Ideen und mit Einsatz ran müssen, damit es vorangeht. Aber ja, vielleicht auch nochmal, um die Ausrichtung oder die Dimension ein bisschen anzuschneiden. Ja, München hat im Werk 1 mittlerweile, glaube ich, über 100 Startups sitzen. Aber München ist auch eine Großstadt mit mehreren Hochschulen und mit 1,5 Millionen Einwohnern. Dachau hat knappe 50.000 Einwohner, keine Hochschule. Wir müssen ja auch nicht Stadt München kopieren. das Gefährliche, was ich einfach sehe und gleichzeitig das Wichtige an einem Gründerzentrum, wenn wir in dem Landkreis Dachau keine Alternative und keine Anlaufstelle anbieten, dann verlieren wir alle klugen Köpfe oder alle Gründungswilligen einfach in die Großstädte und in die Gründerzentren, die es da gibt. Weil, ja, ich nehme mal ganz gern die Story vom Matthias mit EasyBuild. Den kannte ich aus der Schulzeit und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, dass er das Startup angeschoben hat. Und der saß halt über einer Tierfutterhandlung in Dachau Ost in einem dunklen Kabuff allein und hat da an seiner Idee gebrütet. Und das war so, ja, aber das ist so sinnbildlich, wie es halt leider dann oft ist. Du sitzt irgendwo allein in einem so günstig, wie es irgendwie geht, Büro, weil natürlich am Anfang die Kosten nicht da sind. Und der Austausch und dieses Miteinander und voneinander lernen kommt in die Räder. Und das ist genau das, wie es halt vorher war. Die wenigen Klugen, die sich hier im Landkreis sozusagen ansiedeln wollten und eben nicht das Weite im Sinne von Großstadt gesucht haben, die waren auf sich allein gestellt. Die haben halt dann Einzelkämpfermodus, entweder daheim im Keller, in der Garage oder wo auch immer, das gestartet. Und das funktioniert trotzdem. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber es ist viel, viel schwieriger. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Leichtigkeit. Es soll ja auch Spaß machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor, dass du sagst, okay, ich schaffe diese Leichtigkeit und diesen Spaß daran, wenn ich das mit anderen teile. Jeder Rückschlag ist leichter zu ertragen, wenn jemand da ist, und jeder Erfolg ist noch schöner und größer, wenn auch jemand da ist, mit dem ich es teilen kann.
Ja, das ist ja auch das, was wir versuchen hier auch anzubieten. Also auch über die reinen Büroplätze hinaus. Also man muss ja nicht gleich ein Büro hier mieten, sondern man kann ja zum Beispiel auch zum Gründerfrühstück jeden Freitag um 9.30 Uhr einfach kommen. Es geht auch gleich los. Wir sind noch kurz vorm Frühstück heute extra früher angekommen im Gründwerk. Also dann, das ist ja auch eine Möglichkeit, sich einfach auszutauschen mit anderen Gründern. Man muss ja nicht gleich hier Büro mieten, sondern man kann auch Teil der Community werden und die Veranstaltung besuchen oder eben beim Frühstück dabei sein und sich mit den anderen austauschen. Weil da sind genau die Themen auch wieder auf dem Tisch. Und einer erzählt mal von einem Erfolg und alle feiern mit, wie du sagst. Und dann macht es nochmal doppelt Spaß. Und wenn man gerade wirklich irgendwo hängt, hat man halt auch mal eine Chance, dass jemand fragt, hey, wo bist denn gerade? Gerade wenn auch ein Mentor mit da ist, was auch eben häufig der Fall ist, die dann einfach mal fragen, wo stehst du denn gerade? Wo hängst du denn? Kann ich irgendwie unterstützen? Und da ist es manchmal ja wirklich nur der Hinweis auf, ich kann in meinem Netzwerk eine Verbindung herstellen, die dich vielleicht weiterbringt, oder ich habe einen konkreten Tipp, der dir sofort hilft. Und das sind die ganz kleinen Sachen, die eine Wahnsinnswirkung haben.
Ja, die absolut eine Riesenwirkung haben, die eben aus einem kleinen Mini-Problem, das vielleicht, wenn man es nicht entdeckt, zu einem rechten Showstopper werden kann. Das aber dann vielleicht wirklich so on the fly von, okay, eins ist die Mittagspause vorbei, um 12:15 habe ich schon eine Lösung im Idealfall. Es ist aber noch eine andere Komponente, und die finde ich sehr, sehr spannend. Und da würde ich nochmal ganz gern zurück auf das Thema, wie es mir ging mit dem Thema, es gab Probleme, die ich nicht habe kommen sehen. Und das ist ein großer Punkt. Auch dieses Risiko wird in so einer Community viel, viel geringer, weil dich die Leute challengen und triggern und von ihren Problemen erstellen. Und dann denkst du dir so, okay, die haben jetzt 20 Mitarbeiter und haben ein echtes Führungsproblem, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Mitarbeiter... Ah ja, ich habe ja auch gar keine Führungsskills. Also, oder eben halt der Mentor, der wirklich mal konkret die Daumenschrauben ansetzt und sagt, jetzt pitch mir mal deine Idee, zeig mir, wie du dich aufstellen willst, was du noch alles vorhast. Und dann sag ich dir, was ich alles für Probleme sehe, die da auf dem Weg kommen könnten. Und es ist jedes Problem 100-mal leichter zu lösen, wenn ich es kommen sehe, es erwarte und mich darauf vorbereite.
Genau. Aber wenn oder jemand da ist,
schon da ist oder 20 Mal da sitzt, im Sinne von, ich zahle jeden Monat ein Gehalt, ich habe hier 20 Mitarbeiter, die sich dann vielleicht sogar noch gegenseitig kannibalisieren durch die Unzufriedenheit oder die fehlende Struktur. Und wenn da reicht oft einer, der dann schlechte Stimmung verbreitet und seinen Unmut sozusagen an die Mitarbeiter heranträgt, und das Problem wird immer größer.
Ja, also die Wachstumsherausforderungen sind dann auch nochmal, also es ist ja nicht nur das Gründen an sich, sondern das Wachsen, das wollen wir ja auch alle, und das ist tatsächlich auch immer eine große Herausforderung, da jeden Schritt zu begleiten oder auch zu verstehen, was die neuen Herausforderungen sind, genauso wie du es beschreibst. Ich bin sehr gespannt, was wir da in den Wachstumsschritten der anderen Startups hier noch alles erleben. Freue mich aber auch schon drauf auf die Herausforderungen, die wir da so sehen und hoffentlich ein bisschen abfedern können durch unsere Community. Vielen herzlichen Dank, Max. Das war ein toller Einblick in deinen Werdegang und in deine Erkenntnisse, die du ja auch so offen hier geteilt hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Und toll, dass daraus ein Gründerzentrum entstanden ist. Herzlichen Dank.
Ja, ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit und die Gelegenheit, das mal zu erzählen. Ja, ich bin sehr, sehr happy und wir hatten es jetzt erst diese Woche, die Tooltime-Workshop, wo ich es sehr, sehr genossen habe, einfach mal in der hintersten Reihe zu sitzen und nur zuzuhören. Und ich lerne jetzt aus der Community. Ich lerne von deinem, euren Wissen, ohne dass ich jetzt, also es passiert einfach, ohne dass ich mich jetzt da groß drum bemühen muss, sondern es ist, ja, und das ist genau das ist der Effekt, der mir immer vorgeschwebt ist. Und dieses, jeder bringt einfach seine Expertise mit und lässt sie den anderen zuteil werden. Und wie gesagt, ich bin da ein Mensch, der vom Grundsatz her gerne seine Erfahrungen und sein Wissen weitergibt. Und da für mich die Sinnstiftung mehr im Vordergrund steht als das, verdiene ich damit jetzt Geld oder kann ich dafür eine Rechnung stellen? Und ja, von dem her hat mich, also gerade dieser eine Abend jetzt tatsächlich sehr berührt.
Super, das freut uns natürlich umso mehr, dass du jetzt auch aus unseren Formaten noch was lernst. Top. Super, also herzlichen Dank und toll, dass du da warst.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Grundwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.